Okay, gut. Also ich denke, es wäre gut, wenn ich kurz bete. Oh Gott, ja, ihr müsst auch dabei bedenken, Computer sind auch nur gefallene Menschen oder sowas. Herr Jesus, wir danken dir für diesen herrlichen Tag, für das Wetter, Herr, für das Geschenk dieses Wetters der letzten Wochen. Herr, wir sind dankbar, auch wenn es regnet und so, aber es ist was ganz Besonderes jetzt, diesen Monaten. Wir danken dir dafür. Ich danke dir auch für unsere Geschwister hier. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, weil du uns liebst, weil du uns unendlich liebst, bitte ich dich darum, dass du zu uns sprichst, dass du dein Saat ausstreust in unserem Herzen und dass diese Saat Frucht trägt. Danke, Herr Jesus. Komm, Heiliger Geist, bitte ich um deine Salbung auf mich, aber auch auf uns allen, auf unseren Ohren, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein werden, sondern auch Täter des Wortes. Lehre uns das im Namen Jesu. Amen. Also, heute Morgen möchte ich über unser Fundament reden. Also, Leute, die mich gut kennen, sie wissen, dass ich sehr gern darüber rede, über Dinge, die mich gerade bewegen und beschäftigen. Und interessanterweise, obwohl ich schon vielen Jahrzehnten eigentlich mit dem Herrn gehe, hat er in der letzten Zeit mich zurückgebracht wieder auf mein Fundament. Ich weiß nicht, vielleicht geht's euch manchmal auch so. Ab und zu lenkt er meine Aufmerksamkeit auf sehr grundsätzliche Dinge. Aufgrund dessen wird das Gespräch heute, die Predigt, nicht sehr kompliziert sein. Es wird ziemlich grundlegend sein, weil genau das mich beschäftigt. Also wir haben in Reichenau gewohnt haben, manche von uns kennen das Waldschlüssel, das so hieß das alte ehemalige Jagdschloss in Reichenau an der Rax. Wir haben 10 Jahre dort gewohnt und das war unser Zuhause aus Jugendmission. Wir haben bis zu 40 Mitarbeiter da untergebracht. Und obwohl es das Haus schön war und wirklich seinen eigenen Charme hatte, hat es Schwierigkeiten gehabt, und zwar der Außenputz ist immer wieder abgefallen. Es war nicht das Einzige, was abgefallen ist, aber das war wenigstens das Offensichtlichste. Und wir haben gedacht, das sei ganz leicht, man müsste eigentlich den Putz nur erneuern, und dann haben einige Experten uns gesagt, nein, also das Problem ist tiefgreifender. Es hat mit eurem Fundament zu tun. Das ist nicht dicht. Das Wasser sickert hinauf in die Wände hinein, weicht den Putz auf und es fällt immer wieder weg. Und eigentlich müsste man Stück für Stück das Fundament absägen und Blechplatten reinlegen. Es wäre Millionen von Schilling gewesen, um das zu reparieren. So haben wir es gelassen, sind stattdessen später ausgezogen. Ich habe gemerkt, in der letzten Zeit ab und zu fällt etwas Putz bei mir ab. Und ich merkte, dass es nicht nur damit zu tun hat mit ein paar Kleinigkeiten, sondern Gott wollte meine Aufmerksamkeit wieder auf mein Fundament bringen. Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, deswegen spreche ich darüber hier in dieser Gruppe, ich habe den Eindruck, dass es vielleicht manchen einen oder anderen so geht. Gott will, dass wir ein starkes Fundament haben, damit, wenn es schwierig wird, dass das Gebäude bestehen bleibt. Also zunächst mal Teil von meinem Fundament, worüber ich nachgedacht habe, ist, jetzt werden wir sehen, ob es die richtige ist. Okay, Moment. Na gut. Auf der anderen Seite. Okay, soll ich? Oh, es ist aus. Okay, es ist auch ein geistliches Prinzip dahinter. Okay. Ah, okay. Sehr gut, ein Fundament. Sehr gut, danke. Okay, mir ist aufgefallen, dass Gott nichts Absichtloses gemacht hat. Er hat immer eine Absicht hinter allem, was er gemacht hat. Und ich habe mich wieder beschäftigt, obwohl ich dachte, dass ich die Antwort auf diese Frage schon kenne, aber ich habe mich wieder beschäftigt, warum oder was Gottes Absicht war, als er die Menschen erschaffen hat, als er mich erschaffen hat. Was war seine Absicht mit dir? Und das Erste, und es ist, glaube ich, den meisten, die hier sitzen, klar, aber ich will darauf bauen jetzt. Hier ist ein Bild von einem Fundament hier. Er hat uns dazu erschaffen, erstens von ihm geliebt zu werden und um ihn zu lieben. Er liebt uns bedingungslos, möchte ich hier betonen. Er liebt mich an Tagen, wo ich meine, ich verdiene es, geliebt zu werden. Er liebt mich aber auch an Tagen, wo ich meine, ich verdiene es, nicht geliebt zu werden. Seine Liebe ist nicht abhängig von meinem Benehmen. Hier ist ein wichtiger Punkt. Seine Liebe für mich ist völlig unabhängig von meinem Benehmen. Und durch diesen Filter müssen wir das Alte Testament anschauen, diese düstere Prophezeiungen. Ihr kennt das alle, oder? Manchmal scheint es, als wenn es zwei Götter gibt, der Gott des Neuen Testaments, der Gott des Alten Testaments. So ist es nicht so. Auch im Alten Testament war seine Liebe für Israel bedingungslos. Es war nicht abhängig, nicht mal von ihrem Gehorsam. Wie ist es dann mit dieser düsteren Prophezeiungen? Ihr werdet aufgefressen werden von Heuschrecken und so weiter. Zunächst mal muss es so gesehen werden. Gott ist kein Staatsbeamter, also ein unparteiischen Richter, der einfach den objektiven Tatbestand anschaut und dann sich ein Urteil über den schuldigen Täter verkündet. Es ist vielmehr so, wie eine, man soll es eher sehen, wie eine Ehestreit. Zwei Geliebten. Und eine Geliebte merkt, dass sein Partner oder seine Partnerin nichts, also ein bisschen wegkommt von dem, wo dieser Partner sein sollte und versucht, einen Ehestreit zu provozieren, damit die Beziehung wieder ins Lot kommt. Wie gesagt, der Gott des Alten Testaments, obwohl es krasse dargestellt wird, ist derselbe Gott, wie im Neuen Testament ist. Und auch, wie gesagt, ein Gott, der bedingungslos uns liebt. Schau mir das an hier kurz. Jesaja 1, 18 bis 20. Kommt her, und Jesaja und Jeremia sind zwei der heftigsten prophetischen Bücher im Alten Testament übrigens. Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Wäre eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollten weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollten weiß werden wie Wolle. Also er will eine Lösung für dieses Problems haben. Wenn ihr bereit seid zu hören, sollt ihr den Ertrag des Landes genießen. Wenn ihr aber trotzig seid und euch weigert, werdet ihr von Schwert gefressen. Ja, der Mund des Herrn hat's gesprochen. Und zwar, sie werden es selber verursachen, dass die Gegner, die Feinde, sie schlagen. Also Gott will, dass wir es lernen, hier auf Erden ihn kennen und lieben zu lernen. Das ist, wie gesagt, es gehört hier zu diesem Fundament. Das ist eigentlich das Wesen der Anbetung. Jedes Mal, wenn wir unsere Liebe und Wertschätzung für den Herrn zum Ausdruck bringen, durch Wort oder durch Tat, so ist das ein Akt der Anbetung. Anbetung hat viel mehr, also nicht bloß mit das Singen von langsamen Liedern zu tun, wie Johannes sicherlich auch bestätigen wird. Es ist in erster Linie ein Lebensstil. Durch die Art, wie wir leben, sagen wir Gott, du bist das Wertvollste, was es gibt. Nichts, was ich habe, ist wertvoller als du. Nicht mein Stolz, nicht meine Gesundheit, nicht meine Familie, nicht mein Besitz, mein Haus, nichts. Durch die, wie ich lebe, ich bringe das zum Ausdruck, Herr, du bist wertvoller als alles, was ich habe. Und aufgrund dessen, alles, was du von mir verlangst, werde ich tun, weil du wertvoller bist als alles, was ich habe. Also Anbetung ist ein Liebesakt. Jedes Mal, wenn wir unsere Liebe für den Herrn zum Ausdruck bringen, so ist das Anbetung. Deswegen, jetzt hör gut zu, wenn du aufstehst morgens und du sagst, du kannst dem Herrn sagen, Herr, wenn ich sonst gar nichts anderes zustande bringe heute, wenn ich dich heute etwas besser kennenlerne und ein wenig mehr meine Liebe für dich erweisen, so war es, auch wenn nichts anderes zustande gebracht wurde, ein erfolgreicher Tag. Ich habe den Grund meines Daseins ausgelebt. Habt ihr es verstanden? Dieser Satz stammt nicht von mir. Also wir haben vor einigen Jahren einen Gastredner gehabt in Wien. Ich werde ihn auch später zitieren. Rick Warren ist bekannt für manche von euch, ein Pastor von einer sehr bedeutenden Gemeinde in Kalifornien. Hat diesen Satz, und das hat mich sehr geprägt. Er sagte, auch wenn du nichts anderes zustande bringst, wenn du den Herrn an dem Tag ein wenig mehr Liebe erweisen kannst, und ein Stückchen mehr ihn kennenlernst, so hast du den Grund deines Daseins an dem Tag ausgelebt. Andererseits sagt er, wenn man eine Menge zustande bringt und ihn gar nicht besser kennengelernt hat an dem Tag, gar nicht in keiner Weise Liebe erwiesen hat, so war der Tag nicht unbedingt erfolgreich. Hier auf der Erde ist die Vorbereitungszeit auf das, was kommen wird. Hier ist da, wo wir anfangen, den Grund unseres Daseins auszuleben. Gott hat uns dazu erschaffen, ihn zu lieben. Jetzt schauen wir das an, Markus 12, 28 bis 31. Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, all deiner Kraft. Okay, das erste. Aber zweitens, und jetzt kommen wir zum zweiten Absicht Gottes. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diesen beiden. Die zweite Absicht von Gott ist ganz einfach, ganz unkompliziert, anderen lieben. Unsere Liebe für anderen zum Ausdruck zu bringen, wie ich hier feststellen möchte. Also man nennt, wenn wir unsere Liebe für den Herrn zum Ausdruck bringen, nennen wir das Anbetung. Wenn wir unsere Liebe für den Nächsten zum Ausdruck bringen, nennen wir das Dienst. Geistlicher Dienst, die Definition von geistlichem Dienst, ist Liebe für jemand anderes zum Ausdruck zu bringen. Es ist die Ausführung praktisch von diesem zweiten Teil des großen Gebotes. Also die ersten zwei Absichten Gottes für uns ist Anbetung und Dienst, interessanterweise. Seine dritte Absicht mit uns, jetzt wird es sehr interessant. Seine dritte Absicht mit uns, er will, dass wir geistig wachsen. Gott liebt uns, egal wie unreif wir sind. Wisst ihr was, ich habe in dieser Woche mit meiner Frau gesprochen über unsere Kinder, wo sie klein waren und wie schön es war, jede Phase des Lebens von unseren Kindern haben wir genossen. Jeder, der Vater oder Mutter ist, wird das bestätigen können. Es ist schön, die Kinder, also Man sagt nicht seinem Einjährigen, Mensch, bin ich ungeduldig mit dir. Ich hoffe, wünsche, dass du schon 20 wärst. Nein, man genießt jede Phase des Lebens. Trotzdem, weil wir unsere Kinder lieben, wollen wir, dass sie reifer werden, oder? Das gehört dazu. Wir wollen, dass sie langsam lernen, entscheidungsfähig zu werden. Dass sie anfangen, ihre Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Dass sie logisch denken. Weil wir sie lieben, wollen wir, dass sie wachsen. Dass sie praktisch uns ähnlicher werden. Unser Wunsch, dass sie reifer werden, ist unser Wunsch, dass sie eigentlich uns Erwachsenen ähnlicher werden. Gott liebt uns auch mitten in unserer Unreife. Aber weil er uns liebt, will er, dass wir reifer werden. Dass wir ihm ähnlicher werden. Sein Wunsch für geistige Reife steckt tief in seiner Liebe für uns. Es wäre tragisch, wenn die Kinder nie lernen würden zu gehen und immer nur Windeln tragen würden nach 20 Jahren und so weiter. Wenn sie nie wachsen würden, es wäre tragisch. Gott will, dass wir auch wachsen. Das gehört dazu. Und schauen wir schnell ein paar Schriftstellen dazu. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Denn die er vorher kannte, hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich bin heilig. Also ein heiliger Lebensstil. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dieser reifer werden, dieses Jesus-ähnliche werden, wird beschrieben in der Heiligen Schrift als Früchte des Geistes. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen wesentlichsten Teil dieser Predigt. Früchte des Geistes. Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Ein Apfelbaum erzeugt Äpfel, nicht Pfirsiche. Also ich kenne mich nicht so gut aus mit Landwirtschaft, aber das habe ich wenigstens gemerkt. Ein Apfelbaum produziert, wenn es Frucht produziert, produziert Äpfel. Und wenn wir Jesus gehören, produzieren wir Früchte, die mit der Ähnlichkeit Gottes zu tun haben. Wir sind schließlich Äpfel. Deswegen hat Jesus gesagt, an ihren Früchten werdet ihr kennen, wer sie sind. Die Früchte unseres Lebens verraten, wer wir sind. An ihren Früchten werden sie erkennen. Das Neue Testament beschäftigt sich eine Menge mit dem Themen Frucht oder geistliche Fruchtbarkeit. Und das werden wir jetzt näher anschauen. Es gehört hier zu diesem Fundament, was ich hier anschauen möchte mit euch. Johannes Evangelium ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber trotzdem werden wir es kurz anschauen. Johannes Evangelium 15, Vers 5 bis 8. Eine sehr bekannte Schriftstelle. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Hat gesagt, nicht, es steht hier nicht, er sollte reiche Frucht bringen. Merkt ihr das? Heißt nicht, er sollte sich anstrengen und reiche Frucht bringen, sondern wenn er in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jetzt merkt ihr was hier, was ist mir aufgefallen erst vor kurzer Zeit. Ein Apfelbaum frisst seine eigene Äpfel nicht. Das ist ja unglaublich logisch. Also die Früchte, das ist eine Offenbarung. Ich wachgerüttelt in der Nacht und diese Offenbarung hatte. Die Früchte sind nicht für den Baum gemeint. Die Früchte sind für anderen gemeint. Die Früchte sind zwar da, hilft, schmückt den Baum, aber eigentlich sind die Früchte da, damit jemand anders das genießt. Und hier heißt es, wenn ihr Frucht trägt, wird es meinem Vater im Himmel Ehre bringen. Er wird dadurch verherrlicht. Wir wollen Frucht tragen, nicht hauptsächlich deswegen, damit es uns besser geht. Versteht ihr das? So oft reden wir über reife werden und es ist sehr selbstzentriert. Wir wollen, damit es unsere Beziehungen besser geht, unsere Gemeinde besser geht, es unsere Familie besser geht, wollen wir Frucht tragen. Aber hier geht es um einen anderen. Wir sollten Frucht tragen, damit Gott davon essen kann und es genießen kann. Der Hauptgrund, warum wir reifer werden wollen, geht es erstens nicht um uns. Und jetzt kommen wir zu einem Zitat von diesem genannten Rick Warren. Also aufgepasst, also ich finde das absoluter Hammer. Ihm wurde gefragt vor einiger Zeit, was ist der Sinn des Lebens? Und seine Antwort ist hier kurz gefasst. Ich werde es vorlesen, wenn es zu klein ist zu lesen für manche von euch. Kurz gesagt, ist das Leben im Grunde eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Unser irdisches Leben hat ein Ablaufdatum. Gott will uns schlussendlich bei sich im Himmel haben. Eines Tages wird mein Herz aufhören zu schlagen. Das wird das Ende meines Körpers bedeuten, aber nicht das Ende von mir. Ich werde vielleicht 60 bis 100 Jahre hier auf der Erde verbringen, aber dafür Billionen von Jahren in der Ewigkeit. Momentan durchleben wir bloß die Vorschau auf das, was kommt. Die Generalprobe, finde ich sehr toll, dieser Ausdruck. Gott will, dass wir das auf Erden proben, was wir später in der Ewigkeit tun werden. Wir sind von Gott erschaffen und für Gott erschaffen. Bis du das begreifst, hat das Leben überhaupt keinen Sinn. Das Leben besteht aus einer Reihe von Krisen. Entweder steckst du momentan in einer, oder du hast gerade eine überwunden, oder du wirst bald in eine landen. Toll, was? Der Grund dafür, hier kommt es. Dein Charakter ist Gott wichtiger als deine Bequemlichkeit. Ihm ist wichtiger, dass du ein heiliges Leben führst, als dass du ein glückliches Leben führst. Wir können hier auf Erden zwar ein einigermaßen glückliches Leben führen, aber das ist nicht das Ziel des Lebens. Das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden. Also mir hat das unglaublich geholfen und mich getroffen. Gott ist mehr interessiert in meinem Charakter als in meiner Bequemlichkeit. Und plötzlich dann erklärt sich das einiges jetzt in meinem Leben. Die Zeit auf der Erde sollte hauptsächlich als eine Art von Vorbereitungszeit gesehen werden, und zwar eine sehr kurze. Wenn ich ein Seil spannen würde zwischen Wiener Neustadt und sagen wir mal Kalifornien, ja warum nicht, und dieses Seil würde die Ewigkeit darstellen. Auf diesem Seil wäre das Leben auf der Erde nicht mal ein Millimeter. Wir müssen sehen, die Zeit, die wir hier verbringen, ist so eine kurze Zeit im Vergleich zu dem, was wirklich ist. Die Zeit ist kurz. Es ist eigentlich leichter, je älter ich werde, es ist leichter, das so zu sehen. Als Jugendlicher war das Leben vor mir und so weiter. Trotzdem, es ist wichtig zu sehen, also in dieser Perspektive, dass diese Zeit eine Vorbereitungszeit. Hier ist nicht unser eigentliches Zuhause. Gott will, und jetzt pass mal auf, hier kommt ein sehr wichtiger zweiter Punkt. Gott will, dass wir alles genießen, was er uns geschenkt hat. Also diese alte Pietätsgedanken von vor 2 Jahrhunderten oder so, wo wir das Weltliche alles schlecht ist und damit ist gemeint, Natur und alles ist verfallen, wir sollten gar nichts damit zu tun haben. Je geistlicher wir werden, desto weniger werden wir überhaupt mit der Natur oder mit anderen zu tun zu haben. Das glaubt niemand. Wir sollten das genießen, was Gott uns geschenkt hat. Er hat es uns gegeben, weil er uns liebt. Aber wir sollten uns noch mehr freuen auf das, was kommen wird. Das ist eine grundlegende christliche Gedanken, die wir sehr oft in Vergessenheit geraten lassen haben. Wir sollten es genießen, aber die Vorfreude, das Prinzip der Vorfreude ist fast verloren gegangen. Man hat verlernt, Vorfreude zu haben, weil man alles sofort hat. Die Zeitspanne der Vorfreude wird immer kürzer. Habt ihr das gemerkt? Instant Gratification. Man hat alles auf den Fingertips durch Google. Man hat alles, was man braucht, und zwar sofort. Und wir haben es verlernt, das Prinzip der Vorfreude. Vorfreude vor der Ehe wurde ersetzt mit Zusammenleben vor der Ehe. Gott will, dass wir wieder lernen, Vorfreude zu haben. Wir sollten in einer Haltung der unglaublichen Vorfreude leben. Hier auf der Erde ist zu genießen, aber ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott vorhat. Die Tatsache, dass die Erde nicht unser eigentliches Zuhause ist, gibt uns Klarheit darüber, warum wir Christen auch Trauer, Ablehnung und Schwierigkeiten auf Erden erleben. Gott will zwar, dass wir seine Schöpfung genießen, aber keine zu starke Bindung daran haben. Hier ist nämlich nicht der Himmel. Hier haben wir die erste Anzahlung des Geistes und nicht mehr. Epheser 1, Vers 14. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das, was er uns geschenkt hat auf der Erde. Ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen. Die Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist der erste Anteil, aber nicht alles. Und das ist meiner Meinung nach vielleicht eine kleine Erklärung, warum nicht immer alle Gebete erhört werden. Es ist eine Erklärung. Manchmal werden Gebete nicht erhört wegen satanischen Angriffen, manchmal wegen Unglaube unsererseits. Manchmal, Unreife spielt auch eine Rolle. Aber trotzdem bleibt die Tatsache, wir sind noch nicht im Himmel. Habt ihr es verstanden? Wir sind hier nicht im Himmel. Hier ist nicht das Endziel. Wenn hier das Endziel wäre, dann würden wir alles hier haben für immer. Aber hier ist nicht das Endziel. Und deswegen glaube ich, dass Gott erlaubt, dass in einer gewissen Maße eine Unzufriedenheit herrscht. Eine gute Art von Unzufriedenheit. Schwangerschaft ist unbequem. Man ist nicht unbedingt unglücklich, schwanger zu sein, aber vor allem, wenn es einige Wochen vor der Geburt ist, ist man ungeduldig, ein bisschen unzufrieden. Die Vorfreude ist größer als das, was man, na, Herr, lass es lieber nicht 9 Monaten, sondern 9 Jahren möchte ich schwanger bleiben. Sagt niemand. Es ist zwar eine gewisse Freude da, aber auch eine gewisse Ungeduld, weil man sich noch mehr freut auf das, was kommen wird. Und Gott will, dass wir lernen, eine Art von Unzufriedenheit ist das falsche Wort, aber nicht, dass wir erlauben, dass unsere Bindung an das, was wir jetzt haben, weniger stark wird als unsere Bindung an das, was kommen wird. Im Brief der Hebräer lesen wir von einigen Helden des Glaubens. Lesen wir das hier? Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Vor Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Noch von ferne haben sie es geschaut und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Merkt ihr diese Beschreibung hier? Wir sind Fremde und Gäste. Wir sollten genießen, was wir hier haben. Aber wir sind trotzdem Gäste. In diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus der sie weggezogen waren, so wäre ihre Zeit geblieben, zurückzukehren. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre nicht. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Sie haben es kapiert, diese Helden des Glaubens. Es ist eine sehr kurze, vorübergehende Phase des Lebens. Eine Phase, in der wir es lernen, Gott zu lieben, anderen zu lieben und Frucht für den Herrn zu bringen. Ich will es wiederholen. Die Absichten Gottes für uns hier auf der Erde ist, ihn lieben zu lernen, anderen lieben zu lernen und geistlich zu wachsen. Wie wachsen Früchte übrigens bei uns? Naja, langsam in der Regel. Nicht so schnell wie hier. Es gibt Pilzesorten, die innerhalb von 6 Stunden wachsen, aber die sterben auch schnell, oder? Es gibt andererseits, Bäume brauchen länger, und bei uns in Kalifornien haben wir sogenannte Redwood-Bäume, also die wir Kalifornier kennen, die sind zum Teil Tausende von Jahren alt. Die sind unglaublich groß und unglaublich schön und unglaublich alt. Gott hilft uns in unserem Wachstum, aber hier ist es, er hat es nicht eilig. Es ist wie der eine, der gebetet, der Geduld wollte, und er sagte, Herr, zeig mir, gib mir Geduld und tu es sofort. Nein, er hat es nicht eilig und er hat seine Prozesse, damit Frucht wachsen kann. Er hilft uns, und jetzt kommt es, Frucht tragen zu können, dadurch, dass er manchmal uns in widrigen Umständen steckt. In der Regel lehrt er uns Freude mitten im Trauer. In der Regel bringt er uns bei, Frieden zu haben, wenn wir von Chaos umgeben sind. In der Regel bringt er uns Geduld bei, dadurch, dass wir warten müssen. Er zeigt uns, dass er alles ist, was ich brauche in Zeiten eines Verlustes, wo ich den Eindruck habe, ich habe nichts anderes als ihn. Er benutzt solche Umstände in der Regel, damit wir reifer werden. Auch unsere Beziehungen sind Mittel, die von Gott gebraucht werden, um uns geistlich fruchtbar zu werden. Manchmal meinen wir, dass Beziehungen Gottes Geschenk an uns sind für unsere Freude. Das stimmt auch. Aber es sind auch Mittel zum Zweck. Mittel zum Zweck von diesen 3 Absichten Gottes, die ich schon vorhin erwähnt habe. Sogar die Ehe. Das, was einen Mann an einer Frau anziehend findet, sind die Unterschiedlichkeiten in der Regel. Das merkt man. Denk mal darüber nach, für die sehr lange verheiratet sind, sind gerade die Unterschiedlichkeiten, und zwar nicht nur die körperlichen Unterschiedlichkeiten, sondern die Unterschiedlichkeit dieser Person findet man faszinierend. Aber nach der Hochzeit versuchen wir irgendwie verzweifelt, den Partner uns ähnlicher zu machen. Rick Warren hat so ausgedrückt, er sagte, in Englisch sagte, in the beginning, opposites attract. After the marriage, opposites attack. Die Unterschiedlichkeiten sind von Gott gewollt. Hauptziel von Beziehungen ist nicht nur uns happy, sondern holy zu machen. Gott will also Frucht und nicht nur Freude. Die Heilige Schrift hat eine Menge über Fruchtbarkeit zu sagen. Also nicht nur über Frucht, sondern auch Fruchtbarkeit. Nur eine von vielen Schriftstellen. Er spricht es über körperliche Fruchtbarkeit, aber die alttestamentlichen Lektionen haben oft für das Neue Testament eine geistliche Bedeutung. Deswegen glaube ich, dass dieses Befehl, fruchtbar zu sein, auch eine geistliche Bedeutung hat. Wir sollten also nicht nur körperlich, sondern auch geistlich fruchtbar sein. Wir sind also dazu gerufen, Frucht zu tragen. Bisher haben wir lediglich über eine Art von geistlichen Frucht gesprochen, die Gott in mir hervorruft. Wir haben über eine Art von Frucht gesprochen. Jetzt möchte ich jetzt in diesem letzten Teil von meiner Predigt über eine andere Art von Frucht kurz sprechen. Und zwar die Frucht, die Gott nicht nur in mir hervorruft, sondern die Frucht, die er durch mich hervorruft. Das nennt man Frucht des Dienstes. Die erste Art ist in erster Linie ein Ausdruck meiner Liebe für Gott. Die zweite Art ist zwar auch ein Ausdruck meiner Liebe für Gott, aber in erster Linie ist es ein Ausdruck meiner Liebe für anderen Menschen. Wenn ich zum Beispiel für jemanden bete und er wird geheilt oder was immer, ist das eine Art von Frucht. Wenn ich evangelisiere und jemand kommt tatsächlich zum Herrn, gibt sein Leben dem Herrn, so ist es eine Art von Frucht. Wenn ich hier stehe und predige und wenn jemand reifer wird dadurch, so ist eine Art von Frucht. Frucht meines Dienstes, Frucht unseres Dienstes. Gott ist daran interessiert, nicht nur Früchte des Geistes in uns hervorzurufen, sondern auch Frucht unseres Dienstes. Und hier ganz schnell diese drei Schriftstellen hier. Ich werde nur eine davon lesen wegen der Zeit. Ihr sollt wissen, Brüder, dass ich es mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, aber bis heute daran gehindert wurde, denn wie bei den anderen Heiden soll meine Arbeit auch bei euch Frucht bringen. Frucht, Frucht, Frucht. Sprich, diese drei Schriftstellen und auch vielen anderen im Neuen Testament sprechen offensichtlich von Dienst. Und sehr oft, zum Beispiel im letzten, von evangelistischem Dienst. Ein Bekehrter bringt anderen zum Herrn. Noch eine letzte Schriftstelle. Denn ihr sollt ein Leben führen, das den Herrn würdig ist und in allem sein Gefallen findet. Ihr solltet Frucht bringen in jeder Art von guten Werken und wachsen in der Erkenntnis Gottes. In dieser letzten Schriftstelle werden beide davon gesprochen. Freunde, es ist auch Gottes Wille, dass wir diese Art von Frucht tragen. Dass wir ihn lieben lernen, dass wir anderen lieben lernen, dass wir wachsen, aber auch, dass wir Frucht tragen in diese Art von Dienst. Gott will, dass wir persönlich, aber auch unsere Gruppen Frucht tragen. Und zwar, er will uns bis ins hohe Alter gebrauchen. Und hier ist da, wo ich ein wenig gegen die gängige Haltung der Welt sprechen möchte. Ein Apfelbaum, der älter ist, bringt er weniger Frucht als ein junger Apfelbaum oder mehr? Mehr, hä? Aber ist es nicht so, dass wenn es zu alt ist, dass es weh? Nein. Eigentlich, je älter ein Baum wird, desto fruchtbarer wird es, nicht weniger. Und komischerweise sagt die Welt uns, ab einer gewissen Stufe, dann sollst du gehst in Pension oder was immer und du hörst auf, eigentlich wenigstens für die Gesellschaft Frucht zu tragen. Und dem möchte ich jetzt einige Schriftstellen entgegensetzen, bevor ich hier fertig mache. Ich möchte auch ganz kurz dazu auch ein Beispiel aus dem Leben meines Vaters erwähnen. Der ist mit 83 gestorben, 2007. Er war Direktor eines Krankenhauses, vorher war Personalleiter von einem anderen Krankenhaus. Er war ziemlich erfolgreich. Und dann ist er mit 60 in Frühpension gegangen und ist zur Jugendnahe Mission nach Hawaii gegangen. Es gibt schlimmere Orte, wo man bei Jugendnahe Mission arbeitet. das Lustige ist, nur nebenbei gesagt, hier sage ich, Leute in Österreich, meine Eltern haben in Hawaii gearbeitet und sie sagen, ach, wie exotisch. Aber in Hawaii, wenn ich mit Menschen spreche darüber, dass ich in Österreich wohne, sagen sie immer, ach, wie exotisch. Es ist, irgendwie nicht ein Exot, oder? Jedenfalls, die letzten Jahre, haben wir gemerkt, die letzten Jahre seines Lebens, die letzten 23 Jahre seines Lebens, waren die fruchtbarsten überhaupt. Ich werde nicht ausführlich darüber reden. Aber nach seinem Tod kamen Leute aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, um ihn Ehre zu erweisen. Es waren 400 Leute bei seinem Begräbnis. Es war eine große, in der Zeitung, Ortszeitung gab es einen großen zweiseitigen Artikel über sein Leben. Die haben gesagt, noch nie in West Hawaii hat irgendjemand so viel bewirkt durch freiwilliges Arbeiten. Das hat es noch nie gegeben und so weiter. Frucht. Wisst ihr was? Das hat mich hungrig gemacht. Ich möchte auch fruchtbarer werden. Eine andere Art. Ganz sicher. Ich kann das nicht. Ich habe die Energie nicht, die ich vor 20 Jahren hatte. Nicht mal vor 10 Jahren. Ich habe weniger Energie, aber ich möchte trotzdem noch mehr Frucht tragen. Schau mir eine sehr interessante Schriftstelle an hier in Josua. Diesen Kaleb, ich könnte einen ganzen Predigt über sein Leben halten, ich werde es aber nicht tun. Damals traten die Judäer Gilga an Josua heran und Kaleb, der Sohn des Kanasitas Jefune, sagte zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Gottesmann in Kadesh Barnea, über mich und dich gesagt hat. Nun sieh her, der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Bitteschön. Ich bin immer noch so stark wie damals. Sicherlich nicht körperlich so stark, aber wahrscheinlich seine Entschlossenheit, kann ich mir vorstellen. Als Mose mich ausgesandt hat, wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute. Wenn es gilt, zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Heimzukehren hat noch nie dort gewohnt, aber hat eine klare Absicht, ein klares Bild von dort, wo er gehörte. Nun, gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast selbst an jenem Tag gehört, dass Anakiter dort sind. Eine große, befestigte Stadt. Eine unglaubliche Schriftstelle. Ein 85-jähriger Mann, der Moses darum gefleht hatte, ihm gegen diese Riesen kämpfen zu dürfen. Gott will, dass wir Frucht tragen bis ins hohe Alter. Und zwar Frucht, das bleibt. Und ich werde schließen mit einem kleinen Beispiel. Ich werde mit Absicht nicht die ganze Zeit ausholen. Es ist ein zu schöner Tag, um hier drin zu lange zu bleiben. Wir in Jugendmeer Mission, wir haben eine große Betonung darauf, jüngeren Menschen eine Chance zu geben und ihm sogar Verantwortung zu geben. Wir glauben nicht, dass die Jugend die zukünftige Gemeinde sind, sondern sie sind Teil der Gemeinde jetzt. Und zwar einen vollen Teil. Sie sind, dass man nicht bloß Beschäftigungstherapie anbieten sollte und so weiter. Wir geben aufgrund dessen sehr viel Platz für Jugendliche, um Sachen zu machen. Aber es ist ein Problem. Wir haben ja zwei Extremen. Wir haben zum Teil Kulturen, in der wir arbeiten, wo man erst anfangen kann, überhaupt etwas Bedeutsames für den Herrn zu machen mit 30. Und anderen Kulturen, wie wir in Jugendmission hatten, wo, wenn man zu alt wird, sollte man schnellstens seine Aufgaben abgeben an Jüngeren und so weiter. Beide sind, glaube ich, nicht unbedingt ausgeglichen. Und das, was mir am meisten geholfen hatte, war eine Aussage von einem Freund von mir. Alex Akimov heißt er. Er hat hier lange Jahre in Österreich gelebt. Er ist russische Abstammung beziehungsweise ukrainische Abstammung. Und hat Folgendes gesagt. Hat gesagt, zu oft sehen wir die Sache wie ein Staffellauf. Jemand läuft, eine Person läuft, bis seine Zeit vorbei ist, dann geht die Stafette ab an einen Jüngeren und er hört auf mit dem Rennen. Und der Jüngere läuft mit der Stafette und so weiter. Er sagte, so ist es nicht. Und er sagte, ich sehe das Leben von Lauren Cunningham, der Gründer von Jugendmission, an Und er ist 74 und er läuft und läuft und läuft und läuft. Er hat also alles anders als aufgehört. Ein richtiges Vorbild. Er sagt, ich sehe es nicht wie ein Stift, ich sehe es eher wie ein Fackellauf. Ich laufe mit meinem Fackel und wenn du bereit bist, werde ich dein Fackel anzünden. Du, alle Jüngeren, die es wollen, können von meinem Fackel angezündet werden und ihr läuft mit. Und wisst ihr was? Eines Tages werdet ihr mich überholen und ihr werdet schneller laufen als ich. Und das ist recht so, aber ich laufe noch weiter mit diesem Fackel, das Gott mir gegeben hat. Und diesen Fackel kriegt ihr erst von meinen toten, kalten Fingern. Ja. Ja. Ich finde es herrlich und ich finde es wirklich eher biblisch. Wir sollten so herumschauen, wir, die in meiner Generation und älter sind, sollten auf jeden Fall schauen nach anderen Fackeln, die wir anzünden können von Jüngeren. Wir sollten nicht denken, ah ja, Mensch, ich muss mein Fackel festhalten und ich darf niemand anders helfen, sonst habe ich nichts zu tun. Nein, du hast eine Aufgabe, du hast einen Auftrag. Bis ins hohe Alter, bis Jesus dich heimholt. Du hast eine Aufgabe, eine wichtige. Aber lass dich nicht davon aufhalten, die Fackeln von den Jüngeren anzuzünden. Und ermutige sie, schneller zu laufen als du. Was werden sie bald machen? Das merke ich mit meinen eigenen Kindern. Eine meiner Töchtern hat eine Jüngerschaftsschule besucht in Australien vor ein paar Jahren. Und sie erzählte von Dingen, von denen ich nur Hörensagen aber ich habe solche Dinge selber nie erlebt. Für eine Art von Kranken gebetet, die sofort geheilt wurden, Blinden und Gelähmte und Tauben und so weiter, sowas habe ich noch nie persönlich erlebt. Und sie erlebt es und sie wird noch mehr erleben, sie ist jung. Sie fängt dann schon, mich zu überholen, und zwar links oder rechts. Und das sollte uns Freude machen. Wir sollten uns freuen. Wir in unserer Generation sollten die größte Fans sein von den jüngeren Läufern, die schnell laufen und ihnen die Möglichkeit geben, schneller zu laufen. Amen.